Es ist mal wieder Zeit für eine Folge von den Eierköpfen, denn es steht mal wieder ein Rugby-Marathon an am Wochenende. Die deutsche Nationalmannschaft mit ihrem Endspiel um den Klassenerhalt in der Rugby Europe Championship in der Schweiz und 3 Six Nations Spiele. Der 4. Spieltag steht an. Das alles jetzt in Folge 192 bei den Eierköpfen. Simon, das wird ein Wochenende wieder. Sind wir eigentlich heute Abend zusammen im Einsatz?
Irland gegen Wales? Heute Abend und morgen auch das erste.
Nice. Das erste morgen heißt Deutschland. Huiuiui. Ah, was wird das? Was wird das? Was wird das? Simon, wir wollen vorausblicken, aber natürlich auch noch ein bisschen zurückblicken, weil wir letzte Woche keine Folge geschafft haben. Von daher, jetzt haben wir uns gar nicht groß abgesprochen. Womit fangen wir denn eigentlich an? Wollen wir gleich mit der deutschen Mannschaft einsteigen?
Macht, glaube ich, am meisten Sinn, dass es, also das Tour-Die-Game jetzt am Wochenende, Six Nations, gibt es viele Geschichten, aber das ist eigentlich die große.
Ja, absolut. Also, gab ja diese, ja, dann doch ernüchternde Niederlage in Belgien. 3-18 war der Endstand. Es war, ja, ein Spiel, wo man sich danach gedacht hat, so, irgendwie hatte Deutschland keine richtige Chance, aber eigentlich hättest du das Spiel trotzdem gewinnen können, wenn du mal mehr mit dem Ball hättest spielen können, wenn vielleicht die ein oder andere Situation anders gelaufen wäre. Man hatte ja so den Eindruck, dass überhaupt nichts funktioniert hat. Dann gab es noch diesen Moment, als Aiden Dixon da den Pass von Leo Wolf bekommen hat und eine riesen Lücke vor sich hatte und dann Vorball, wenn der da durchgegangen wäre, keine Ahnung, wie sich dieses Spiel gedreht hätte. Und ja, aber ist ja auch völlig egal, dadurch, dass die Schweiz dann eben so dramatisch in der anderen Gruppe gegen die Niederlande gewonnen hat, gibt's jetzt das vorgezogene Endspiel. Alle hatten gedacht, das wird das Spiel um Platz 7 bei diesem Rack und jetzt wird's halt ein Halbfinale um Platz 5 in der Schweiz. Und ja, ich glaube, die deutsche Mannschaft hat alle Chancen, das Ding zu gewinnen, gerade mit den Verstärkungen, die jetzt gekommen sind. Erik Marx wird von Beginn an spielen, Mika Tiumene, Rücktritt vom Rücktritt. Ja, also ich hab ein ganz gutes Gefühl. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich traue mich immer nicht so. Das ist immer, wenn man anfängt zu hoffen, dann tut's mehr weh, wenn dann am Ende die Enttäuschung kommt. Deswegen muss man realistisch sagen, die Schweiz war in den letzten Jahren ein bisschen Angstgegner für uns, einfach weil das früher so undenkbar war, weil einfach deutsches Rugby so viel weiter war.
Ja.
Und dass Gegner wie die Schweiz einfach für uns gar kein Thema waren und wir einfach den Realitätscheck bekommen haben in den letzten Jahren, in den letzten paar Begegnungen, dass die da gut aufgeholt haben wirklich oder wir auch ein bisschen nachgelassen haben. Und dann muss man sagen, das ist halt irgendwann auch in den Köpfen der Spieler drin, dass die wissen halt, die wollen nicht gegen die Schweiz wieder verlieren, die wissen, was dann wieder los ist. Und das ist dann oft, wenn du dich dann zu sehr rein verkopfst, dann wird es so eine self-fulfilling prophecy so ein bisschen. Aber alleine wie die Mannschaft dieses Jahr gespielt hat, ich habe von der Schweiz tatsächlich nicht so viel gesehen, habe nur gesehen, dass sie deutlich bessere Ergebnisse, vor allem so gegen Georgien hatten als letztes Jahr noch. Deswegen haben die sich vermutlich auch nicht unbedingt verschlechtert. Nur bin ich bei Deutschland eigentlich sehr positiv gestimmt, was sich die Entwicklung angeht, die ich gesehen habe, jetzt vor allem in diesem Red und im Vergleich zum Vorjahr.
Übrigens an der Stelle, du weißt ja, ich liebe es, Dinge zu erklären, vielleicht für alle da draußen. Wir haben uns nämlich mal schlau gemacht, weil dann auch viele Leute nachgefragt haben, ja, aber was ist denn, wenn Deutschland jetzt gewinnt und am Ende Sechster wird und die Schweiz gewinnt dann aber Spiel um Platz 7, dann ist man ja quasi von den Platzierungen wieder Level. Also man hätte dann gleich viele Punkte in der Endabrechnung, weil ja 2025 und 2026 zusammenzählen. Es würde quasi der direkte Vergleich zählen, wenn zwei Mannschaften punktgleich sind. Wenn ein Dreiervergleich zustande käme, was auch noch möglich ist, eben genau in diesem Setup, also jetzt mal vorausgesetzt, Deutschland würde gewinnen. Das ist sowieso die einzige Möglichkeit, wo es zu irgendeinem Vergleich kommen kann. Wenn Deutschland verliert, ist Deutschland abgestiegen. Wenn Deutschland gewinnt, Schweiz würde Siebter und Niederlande Achter, dann hätten die, glaube ich, alle gleich viele Punkte. Dann würde tatsächlich die Punktedifferenz aus allen Spielen beider Jahre zählen. Und da hat die Schweiz quasi keine Chance mehr aufzuholen, weil sie dieses 0-110 gegen Georgien drin hatten unter anderem. Die müssten, glaube ich, dann je nach Ausgang jetzt vom Spiel Schweiz-Deutschland eine Punktedifferenz im letzten Spiel von, ich weiß gar nicht, 130 oder so aufholen. Also das Das ist nichts, was passieren würde. Einfach nur, falls sich jemand gefragt hat, was kommt da zur Geltung? Es sind dann tatsächlich die Punkte aller Spiele aus beiden Jahren eben in diesem Rack. Ja, wenn wir uns die Mannschaft anschauen, also was mir gefällt es weiterhin, dass sich eben dieses Jahr diese deutsche Mannschaft so einspielen konnte. Das war die letzten Jahre ja anders. Da haben wir zu jedem Spiel gefühlt eine komplett andere Aufstellung gesehen. Jetzt ist einfach dieses Grundgerüst gleich geblieben mit eben so ein paar einzelnen Wechseln. Also Erik Marx, glaube ich, müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Der wird diese Mannschaft absolut boosten. Der steht voll im Saft. Der hat Riesenspiele mit Wann gemacht. Er ist einer der Top-Zweite-Reihe-Stürmer in der Pro D2. Und dann haben wir den Wechsel dadurch eben, dass Justin Rees, der ja zuletzt sein Debüt gegeben hat, auf die 8 geht. Da stellen sie so ein bisschen um auf der dritten Reihe. Olli Stein auf der 6, Justin Renz auf die 7. Ich glaube, das macht am Ende nicht den großen Unterschied. Und dann, was glaube ich wehtut, John Daw, da habe ich noch gar nicht gehört, was los ist, ob der verletzt ist oder ob es eine sportliche Entscheidung war. Der ist auf jeden Fall nicht dabei. Bader Pretorius kommt dafür rein. Ja, und dann auf der Bank natürlich diese schöne Geschichte mit Mika Tjumenev. Das ist ja echt cool. Und ich glaube, also es ist ja deswegen, weil Andrew Reinkes sich eben auch verletzt hat, genauso wie Sean Engel im letzten Spiel. Beide mit einer Kopfverletzung können nicht dabei sein. Mika Tjumenev, das ist einfach eine safe Bank. So, wenn der reinkommt, dann wissen wir alle, der wird liefern an den Standardsituationen im offenen Spiel. Gefährlich. Und von daher, ich glaube, das Setup passt. Die Grundlage ist gelegt für ein gutes Spiel der deutschen Mannschaft. Ich glaube dann sogar tatsächlich, dass bessere Bedingungen diesmal der deutschen Mannschaft guttun werden nach diesem Belgien-Spiel. Und ich glaube, wenn diese deutsche Mannschaft ins Spiel findet und Ball hat und mit dieser Hintermannschaft spielen kann, dann wird das auch was werden. Dann wird das auch was werden.
Genau. Ja, also es spricht auf jeden Fall für die Tiefe und auch für was Deutschland, wie viele Spieler. Man hat ja wirklich auch im letzten Jahr viel rotiert und dass man eben in so einem Turnierverlauf gibt es immer Verletzte. Wir sehen es bei den Six Nations, wir sehen es aber auch im Rack und dass du es dann eben schaffen kannst, da gute Qualität auch nachzuziehen, wenn du Verletzungen hast. Jetzt auf Hakler, klar, Mika Tjumenev ist jetzt nicht das Youngster-Talent. Da fehlt vielleicht noch der Nächste, der da durchkommt jetzt. Hinter vor allem Reinkes, aber auch Dan Ferrer, den man echt die Saison jetzt wirklich entdeckt hat, dass man da vielleicht noch ein bisschen mehr Tiefe schafft. Aber auf allen anderen Positionen muss man sagen, sind sie eigentlich mittlerweile ganz gut aufgestellt, um da auch eben dann Ausfälle zu kompensieren. Und da weiß ich nicht, wie es bei der Schweiz ist. Es ist ja doch ein deutlich kleineres Land, wahrscheinlich ein geringerer Spielerpool, auch wenn du da natürlich einen sehr guten französischen Einfluss hast. Aber die hatten ja auch die ein oder andere Verletzung jetzt vor allem im letzten Spiel. Und da ist ja die Frage, wer kann die besser ersetzen, weil beide Mannschaften werden hier nicht mehr 100% ohne irgendwelche Verluste antreten können. Das, so ist es halt einfach nicht in so einem Turnier.
Ja, also ich weiß auch tatsächlich nicht, wie es bei der Schweiz ausschaut. Also es gibt 4 Wechsel in der Startformation und dann nochmal ein paar Wechsel auf der Bank. Allerdings stecke ich da auch dann zu wenig drin im Schweizer Rugby, um jetzt beurteilen zu können, ob die Mannschaft quasi verstärkt ist durch diese Wechsel oder ob sie den einen oder anderen Leistungsträger verloren haben durch Verletzung oder whatever im Vergleich zum Niederlandespiel. Das Ding ist ja, ich glaube, bei Deutschland und bei der Schweiz gingen alle Planungen halt auf die nächste Woche im Vorhinein. Ja. Also alle hatten halt gedacht, da brauchst du deine Spieler aus der Pro D2. Der Vorteil nächstes Wochenende wäre gewesen, dass die Pro D2 spielfrei hat. Dieses Wochenende spielt die Pro D2. Ich glaube, gestern schon losgegangen der Spieltag, heute dann die restlichen Spiele. Und dementsprechend weiß ich gar nicht, ob sie da muss ich nachher mal noch genauer reingehen in die Mannschaft, ob da vielleicht auch Frankreich-Profis abgezogen worden sind oder ob sie vielleicht noch stärker sind als gegen die Niederlande. Das werden wir dann sowieso auf dem Platz sehen. Denn da ist was zählt. So, Simon, dann würde ich sagen, an der Stelle vielleicht noch kann ich euch ans Herz legen, Mika Tjumenev, ich habe ein Interview mit ihm geführt vorgestern, gibt es auf Rugby Daily, also das komplette Interview, gerade eben hochgeladen auf Rugby Daily TV, der Rücktritt vom Rücktritt. Mika Tjumenev ist zurück, habe mit ihm gesprochen, wie er es kennt in den Interviews, auch über Privates, über sein Leben da in Frankreich und der ist so ein lieber Kerl, das ist wirklich unfassbar, also schaut euch das gerne an. Und dann würde ich sagen, geh mal rein in die Six Nations, Simon. Wir starten heute Abend mit dem Spiel Irland gegen Wales. Und ja, da bin ich gespannt drauf. So, die Iren schicken so ein bisschen so eine Aufstellung rein, wie man es vor ein paar Jahren eher gegen Italien gesehen hat. Also man merkt schon, sie sehen da den schwächsten Gegner im Turnier gegenüber. Aber ich bin gespannt, was die Waliser zeigen können, weil die ja, Leistungskurve ja zuletzt schon ordentlich nach oben gegangen ist.
Ja, also das Momentum musst du mitnehmen, aber natürlich nach Dublin, das ist dann immer deutlich schwieriger. Nur, also ich bin froh, dass wir zumindest wissen, das ist jetzt eine walisische Mannschaft, da müssen wir nicht davor schon Angst und Bangen haben, dass wir da irgendwie wieder eine krasse Packung bekommen. Das ist eine Mannschaft, die mittlerweile echt auch spielen kann. Und diese Pausewoche, die ist nicht zu unterschätzen. Wir haben jetzt nur noch eine Pausewoche bei den Six Nations. Aber das ist das einzige Mal, dass die Mannschaften jetzt 2 Wochen am Stück eigentlich haben. Ja, die gehen dazwischen auch noch mal kurz nach Hause, aber dieses Abschalten können, dieses am Wochenende nicht dieses Spiel haben müssen, dieses wirklich mal doppelt so lange auf den Gegner vorbereiten können, das hilft, glaube ich, vor allem den Nationen, die es jetzt gebraucht haben. Also, sagen wir mal, Wales und England sind die, für die die Pause eigentlich zum besten Zeitpunkt kam. Wales war nämlich gerade auch gezeigt, dass sie sich mit mehr Zeit zusammen verbessern, und aber am liebsten noch ein bisschen mehr Zeit zusammen haben, um das noch besser zu steigern. Und bei England hast du einfach gemerkt, die brauchen unbedingt eine Pause, weil das wird immer schlechter. Wobei du sagen musst, für zum Beispiel Irland kam die Pause jetzt nicht zum besten Zeitpunkt, weil die eigentlich die ersten beiden Wochen ein bisschen gestruggelt haben mit der Form und aber vor allem auch mit den Ergebnissen. Und dann in Woche 3 diese brutale, überzeugende Leistung in England. Für die wäre es am besten gewesen, nächste Woche gleich weiter. Und dann hat Wales nämlich gar keinen Bock. Aber so, bisschen wieder Pause dazwischen. Aber für mich trotzdem klar, Irland da favorisiert. Ja,
keine Frage.
Also mir gefällt doch diese Mannschaft. Also Andy Farrell, man sieht halt generell, dass doch dieser versprochene Bruch weg von nur noch Leinster und es ist schon gut. Wir haben jetzt da ein paar Ulster-Spieler, vor allem.
Sieben Ulster-Spieler, ne? Hatte ich gelesen.
Ja. Die auch in den letzten Jahren, also Ulster als Provinz auch einfach richtig gut war. Und aber halt, da waren die Mannschaft, also sagen wir vor allem kurz so vor dem World Cup, so 21, 22, 23 rum, war Ulster richtig stark. Aber da war so eine feste, etablierte Mannschaft bei Irland in der Nationalmannschaft, da ist niemand mehr vorbeigekommen, wenn du ja nicht schon bereits drin warst. Und da sieht man jetzt aber dadurch, dass eben ein paar Spieler entweder Karriere beendet haben oder eben auch mittlerweile nicht mehr die Form haben von den etablierten Spielern bei Leinster und Irland, dass da jetzt eben dann doch ein neuer Look da ist und neue Spieler reinkommen und frischer Wind in die irische Mannschaft. Das ist das, wonach du eigentlich seit Jahren schon rufst. Vor allem, wenn sie dann irgendwie viele Wechsel machen, meinst du immer, es sind die falschen Wechsel. Und ich finde, das sind erstmal die richtigen Wechsel, weil da wirklich, ja, man sieht, dass das ist eine Mannschaft, wenn die sie gut spielt, gut performt, die wir in den nächsten Jahren öfter sehen können.
Ja, absolut. Also ich glaube auch, dass das ganz wichtig ist. Es ist ja jetzt gar nicht mal so, dass unbedingt diese super junge, frische Generation reinkommt, aber das muss ja auch gar nicht immer sein. Beim Rugby bei den Six Nations geht es darum, dass die bestmögliche Mannschaft aufläuft. Also wenn ich mir anschaue, so Ballacoon, der jetzt durchgebrochen ist, ist wahrscheinlich der Gewinner bei Irland dieser Six Nations. Der ist auch schon 28, ne? Also es ist jetzt nicht super alt, aber es ist halt jetzt auch nicht der 19-jährige Rising Star, der da gerade durchbricht. Aber eben, ich glaube, für dieses Gesamtgefühl ist es so wichtig, dass Spieler anderer Provinzen merken, so, ich habe eine richtige Chance, da reinzukommen. Und nur weil ich nicht für Leinster spiele, geht das jetzt gerade nicht. Und der ein oder andere Junge kommt dann eben doch durch. Also vor allem auf Nathan Doak bin ich gespannt, der Gedrängehalb, der von der Bank kommen wird. Der ist 24, der galt vor ein paar Jahren so als the next big thing im irischen Rugby. Der wird jetzt sein Debüt geben, bin ich mal gespannt. Also ich finde, er hat eine richtig gute Entwicklung hingelegt. Und auch so, wer da in die Mannschaft reinkommt. Also Nick Timoney hat mir richtig gut gefallen bei seinen bisherigen Auftritten. Der darf jetzt mal auf der 7 starten. Jack Conan, Nick Timoney und Kalen Dorris, Halleluja, was da auf die Waliser zukommt. Also es sind 3 wirklich brutale Ballträger. Und dann auf der ersten Reihe, also da dann wirklich, wirklich jung auf der Bank. Tom Stewart, der als Hakler da sitzt, Michael Millen und Tom Clarkson, die sind noch jung. Tom O'Toole darf starten. Also ja, bin sehr gespannt. Und bei den Walisern, da haben wir ja auch letztens schon so ein bisschen drüber gesprochen, hat man so das Gefühl, dass so diese Suche nach dem neuen Grundgerüst jetzt vielleicht beendet ist, weil die Mannschaft jetzt ein sehr ähnliches Bild wieder hat, wie eben auch zuletzt. Es gibt so einzelne Wechsel eben. Dan Edwards kommt wieder rein, weil sich Costello verletzt hat und Botham kommt rein. Aber ansonsten ist das jetzt auch eine Mannschaft, die dann eben so zusammen wachsen kann. Die wird wahrscheinlich keine Chance haben in Irland, aber ich bin mir trotzdem ziemlich sicher, dass sie sich auch nicht so richtig abschlachten lassen. Also ich glaube, die werden ganz gut dagegenhalten können.
Ja, also klar, wenn Costello, der hat ein super, super Spiel gemacht und es war so bitter, dass sich dann verletzt hat, weil man einfach gedacht, jetzt, wenn diese Mannschaft so da weiter dran arbeiten kann. Aber Dan Edwards, der kann auch spielen und es gab einen Grund, warum er auch der startende Zehner war in den ersten Spielen. Also die Coaches halten auch viel von ihm und die Mannschaft kennt sich also gut mit ihm aus. Weiß ich, Botham zu starten, wenn du, also ich fand es mit Ollie Cracknell auf der 8 einfach, fand ich noch besser.
Das war gut, ja.
Also da hat es ein bisschen mehr Umf und das brauchst du aber auch, vor allem du sagst, bei Irland hast du mit Conan und Doris beide etatmäßige Achter eigentlich auf dem Platz und dann hast du noch Timoney, der ein Bulldozer ist und dann hast du da also richtig starke Gainline-Spieler.
Ja.
Und das ist das Spiel von Ollie Cracknell eigentlich. Also das wäre einer, den ich da schon gesehen hätte. Ja. Botham und Mann waren aber beide auch richtig stark gegen Schottland, muss man sagen. Und Wainwright wissen wir, was der kann. Das ist jetzt ein bisschen noch eine mobilere dritte Reihe. Also, und das ist vielleicht auch die Reaktion darauf, wie Irland spielt, weil Irland ist ein Team, das gerne den Ball hält und viel bewegt über viele Phasen. Ein gegnerisches Team hin und her von Seite zu Seite spielt und dann eben irgendwo in der Mitte dann den Trigger zündet, damit dann einen durch die langsamen Stürmer durchschickt. Und dass du da halt eine mobile dritte Reihe hast, die dir alles covern kann, macht auch schon Sinn aus defensiver Sicht. Ich glaube nur, dass der Gainline-Battle, und das war ein bisschen die große Schwäche von Wales in den ersten beiden Spielen, dass sie den dann nicht gewinnen können.
Ja. Ja, schauen wir uns an, heute Abend. 21.10 Uhr ist, glaube ich, Anpfiff vom Spiel. Ich glaube, wir gehen ab 20.50 Uhr auf Sendung bei ProSieben Max, dann eben mit uns beiden am Mikrofon. Dann morgen der...
Hast du Fantasy-Tipps für dich?
Ich habe meine Fantasy-Mannschaft noch gar nicht aufgestellt. Lass mich noch mal reinschauen in die... Also, mittlerweile muss ich sagen, also es macht ja wahrscheinlich Sinn, einige Iren zu nehmen, weil sie werden das Spiel wahrscheinlich gewinnen und auch deutlich. Robert Balakoon, glaube ich, tut jedem Fantasy-Team gut. Und dann sage ich mal, also eine Idee als Super-Sub wäre Michael Milne, weil der Typ hat einen wahnsinnigen Riecher für Versuche auf der ersten Reihe. Also den könnte man ausprobieren. Und dann in der Startformation vielleicht noch auf Ronan Kelleher gehen, weil der ja einfach hinter Dan Sheehan so die zweite Geige spielt und ich glaube, der wird ultra motiviert sein in diesem Spiel, um was zu zeigen und der ist ja auch sehr stark, wenn es darum geht, Versuche zu legen, also den könnte man probieren.
Genau.
Und du? Bei den
Für mich wäre einer der Centers, McCloskey oder Ringrose, ich glaube, das ist ein Spiel, ja klar, du wirst auch mit Balakoon machst du sicher auch nichts falsch, oder mit Stockdale, da habe ich vergessen, dass Jacob Stockdale auch weiß, wo die Tryline ist, aber so wie ich es einschätze, einfach die Irre, also vor allem McCloskey, dass der im Angriff gezeigt hat, die letzten Spiele, dass der da nochmal wirklich eine Schlüsselrolle spielen kann. Aber auch Gary Ringrose mit seiner Erfahrung und vielleicht, dass er auch mal ein bisschen was im Angriff zeigen will, weil Eddie James hat mich wirklich so überrascht, wie gut er jetzt dann gespielt hatte, vor allem im letzten Spiel bei Wales. Aber eigentlich haben die Schotten oft viel Raum gefunden, da außerhalb von der 13. Und sie haben es halt dann vor allem in der ersten Hälfte nicht abschließen können, aber die sind da ziemlich einfach oft um den 13er Kanal sind die da durchgegangen und vor allem außerhalb davon. Und eine Mannschaft wie Irland mit dieser Ballkontrolle, mit dem vielen Spiel, was sie, also mit dem ja, offenen, weiten Spiel, das sie spielen, können wir vorstellen, dass die da noch mehr angreifen. Deswegen glaube ich zu 13 oder auch 15. Also Jamie Osborne war schon im letzten Spiel sehr gut für die Punkte.
Ja.
Das wäre wahrscheinlich, wäre es bei mir Osborne oder Ringrose.
Ja.
Einfach, Kieran Jamson gibt es im Park. Wenn es nicht so wäre, dass ich glaube, dass er wahrscheinlich nicht, die wollen ihm Doak Zeit geben von der Bank. Das heißt, Gibson Park wird wahrscheinlich nicht länger als 65 Minuten spielen. Eher kürzer. Und deswegen die heute vielleicht nicht.
Oh. Bei Wales habe ich gerade mal geschaut, muss man ganz klar die Welle reiten, oder? Rhys Carey. Wenn einer über die Tryline kommt, dann ist es er, der erste Reihestürmer.
Ich habe es 2 Wochen hintereinander gesagt, warum nicht? Ich habe ihn auch, tatsächlich letztes Mal drin gehabt. Für den einen Versuch. Aber den kann man nehmen.
Sehr gut, sehr gut. So, dann schauen wir jetzt zum nächsten Spiel. Also morgen gibt es dann eben erst Schweiz gegen Deutschland und dann geht's weiter mit Schottland gegen Frankreich. Was für ein Clash. Ich hatte ja zuerst gedacht, ach, die Schotten, die sahen die letzten Jahre echt öfter mal gut aus gegen Frankreich. Das wird die größte Aufgabe für die Franzosen. Aber jetzt, wenn ich mir diese französische Mannschaft anschaue, ich glaube, die kann einfach keiner aufhalten in diesem Jahr. Die sind einfach zu stark. Oder glaubst du an ein richtig enges Spiel?
Ja.
Ja?
Also ich finde diese schottische Mannschaft saustark.
Ist sie.
Dass Dempsey zurück ist, es macht so den Unterschied. Weil der hat ihn gefehlt im letzten Spiel. Und wenn ich mir eine schottische Mannschaft wünschen könnte, um eine Chance zu haben gegen Frankreich, wäre es diese. Auch, dass Darcy Graham jetzt wieder zurück ist. Kyle Stane spielt eben brutale Six Nations auch. Mit dem du brauchst gute verteidigende Außen gegen diese Franzosen. Und Kyle Stane ist zwar nicht der Allerschnellste, aber er ist super in der Luft. Und einfach ein sehr erfahrener Verteidiger auch. Darcy Graham, der hat ein bisschen im Club gestruggelt, aber als der von der Bank kam, was der gegen Wales da angerichtet hat, also nicht nur mit dem Try, sondern auch generell jedes Mal Ball in der Hand war der gefährlich. Jedes Mal Meter gemacht. Verteidigt hat er hart. Also, das ist, finde ich, schon eine Aufstellung, die ich so sehe, die kann Frankreich schlagen. Frankreich mit dem Team, was du erwarten würdest, wenn sie jetzt gegen Südafrika oder so spielen. Also das ist wirklich quasi Frankreich jetzt auf voll. Mhm. Aber gleichzeitig wurde Frankreich noch nicht wirklich gechallenged bei diesen Six Nations.
Das stimmt wohl.
Irland im ersten Spiel, da haben wir mehr, eigentlich waren wir enttäuscht über Irland. Ja, das war auch so ein regnerisches Spiel. Frankreich hat gut das Kickspiel gewonnen. Aber das ist es. Frankreich ist ein Team, das eigentlich ähnlich spielt wie England. Im Sinne von, die wollen den Ball nicht in den eigenen Händen. Die Franzosen kicken sogar noch mehr als die Engländer. Viel mehr eigentlich. Und die kicken weit und die sagen bloß, ihr spielt. Und die haben halt diese Mischung aus dem Toulouse-Spiel, wo Dupont die ganze Zeit Ball rausnimmt und um ihn rum fünf Optionen laufen, der kann aussuchen, wen er anspielt. Und dem Bordeaux-Spiel, was eigentlich nur darauf basiert, sobald Broken Play, sobald ein Turnover da ist, ein Fehler da ist, irgendwas Unvorhergesehenes, können wir eine für uns einstudierte Situation draus machen, weil die halt einfach so viel Turnover-Angriff üben. Und das ist so eine Mischung. Also Frankreich spielt eigentlich mehr wie Bordeaux noch, mit aber auch diesem bisschen Dupont-Fokus von Toulouse. Finde ich ganz interessant. Aber eigentlich ist es ein bisschen ähnlich, wie England spielen wollte gegen Schottland. Eben mehr kicken und den Gegner eher dem Ball überlassen. Und die Schotten haben Danke gesagt und haben England überrollt. Du musst halt dieses Kickspiel dann auch gewinnen. Und wenn die Schotten es schaffen, gegen Frankreich genauso gut in der Luft zu sein, wie sie es gegen England waren, und die Franzosen da eben nicht ihre ganzen Broken Play-Aktionen bekommen, dann ist die Frage, ob Frankreich einen Plan B hat, den England nicht hatte.
Hm. Ja, super spannend. Super, super, super spannend.
Aber ich sehe Schottland echt nicht chancenlos.
Nee, chancenlos sehe ich sie auch nicht. Aber auch, also es ist halt mittlerweile wirklich so. Also es ist wahrscheinlich die beste 15, die Frankreich gerade bringen kann. Und wenn ich mir dann auch noch diese Bank anschaue.
Die ist stark, ja.
Das ist halt brutal. So, also ich glaube, Schottland muss halt unbedingt so die ersten 50, 60 Minuten im Spiel sein. Wahrscheinlich auch führen. Weil ich glaube, wenn du hinten liegst und diese Bank der Franzosen reinkommst, dann kommst du nicht mehr ins Spiel rein. Also das wird verdammt schwierig. Aber also, klar, es ist auch bei den Schotten das Beste, wie du sagst, ne? Also diese Hintermannschaft muss sich vor nichts auf der Welt verstecken. Das ist sensationell, sensationell gut. Und Jack Dempsey sehe ich auch wirklich als Schlüsselspieler, dass der da zurück ist, weil du musst gegen die Franzosen einfach den maximalen Bums bringen über deine Stürmer, und mit Matt Ferguson und Jack Dempsey auf der dritten Reihe, das ist das, was du brauchst. Und alles andere werden wir sehen. Also Heimvorteil, klar, sprechen wir auch immer drüber. Aber boah, ich hab so das Gefühl, die Franzosen sind einfach wirklich gerade viel zu gut für den Rest von Europa.
Also eine Sache ist natürlich, also die Schandersituation. Die Schotten haben gestruggelt in diesen Six Nations bisher, außer gegen England,
weil
die Engländer nichts versucht haben, aber sowohl Gasse als auch vor allem Gedränge hatten die Schotten Probleme. Und das sind halt die Bereiche, wo Frankreich bisher eigentlich eine weiße Weste hat. Also Frankreich, Gasse, super, mit ihrem Rolling Moore dann vor allem auch noch, dass er nicht aufzuhalten ist mit denen, vor allem wenn sie in ihre schwere Bank bringen. Und dann aber auch das Gedränge, da sind die halt brutal stark. Und da muss man sagen, wenn die Schotten das nicht in den Griff bekommen, gleich dagegen halten können, auch da ist vielleicht für Schottland diese längere Pause jetzt mit der Vorbereitung gar nicht so schlecht, um sich einfach mal 3 Sessions an den Gedrängebock stellen zu können und dann richtig hart einfach nur zu schauen. Deswegen glaube ich auch, dass diese Startaufstellung natürlich, Xander Fagerson und Rory Sutherland waren vor 4, 5 Jahren noch die besten Gedrängespieler in Six Nations fast, aber halt, das ist auch so formabhängig und dass du da gerade eben sagst, die lieber auf der Bank und dann starten wir mit Schoeman und Ray und mit Turner auch in der Mitte, gefällt mir eigentlich gut die erste Reihe und du musst halt dagegen halten. Ja. Du musst auch eine Antwort haben in der zweiten Hälfte, deswegen hast du vielleicht auch deine erfahreneren Props hast du dann eher auf der Bank, um die dann bringen zu können, wenn eben hier Le Bon Squad reinkommt und die Franzosen eben nicht nur Klasse, sondern auch Gewicht, wenn die halt Netti und Demba Bamba da von der Bank bringen und dann noch ein Miafu und ein Flamand hinter die hinstellen, die zweite Reihe, das ist halt einfach...
Ja, und dieser Lenny Nushi, der ist ja auch einfach ein absoluter Bulldozer, also das ist Wahnsinn.
Ja, Maubacke auch auf der Bank, also ist es schon, also die Bank bei Frankreich ist brutal.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, und dann haben wir noch...
Entsprechend auch Super-Sub bei Frankreich, oder?
Also, ich glaube, bei den Franzosen kannst du so ziemlich jeden als Super-Sub nehmen, weil da wird jeder Impact aufs Spiel haben.
Und vor allem wechseln sie auch früh mit ihrem Le Bon Squad. Also.
Auf jeden Fall, also.
Ja, außer die Backs wahrscheinlich, die halten sie ein bisschen mehr in der Rückhand. Zerrado bekommt nur 10 Minuten oder 5 Minuten am Ende.
Ja,
wenn du da so einen Stürmer nimmst.
Wenn es ein ganz enges Spiel wird, sehen wir vielleicht ein Serrat sogar gar nicht. Also in ganz engen Spielen spielt Dupont auf jeden Fall durch. Und dann kann es auch mal sein, dass der eben gar nicht draufkommt. Also den würde ich jetzt vielleicht nicht wählen als Super Sub. Fantasy bei den Schotten. So Jack Dempsey überlasse ich jetzt mal dir, das war dein Call. Ich glaube, du kannst die Innen auf jeden Fall nehmen bei den Schotten, weil die werden auch einfach performen müssen, wenn sie eine Chance haben wollen. Und dementsprechend Sione Tuipulotu und noch viel mehr, glaube ich, Hugh Jones. Also die brauchen halt auch wieder ein Riesenspiel. Dementsprechend einen der beiden oder beide.
Die brauchen alle ein Riesenspiel. Also ja. Blair Kinghorn und die Back Three, die werden in der Luft so viel getestet werden. Die brauchen ein großes Spiel. Ja. Der Sturm, also die Gassenexperten, aber auch die erste Reihe im Gedränge, die werden alle ein riesiges Spiel brauchen. Da braucht es einiges, damit Schottland das Spiel gewinnen kann. Aber ich glaube einfach, das ist jetzt an der Zeit, das ist die Performance. Die Greater Townsend Schotten sind ein bisschen ein Angstgegner, nicht Angstgegner, aber ein Gegner, gegen den sie Franzosen ein paar Mal jetzt echt schwer getan haben. Das hat sie den ein oder anderen Six Nations Titel gekostet, gegen Schottland da mal zu verlieren. Die haben viele Spieler, die in Frankreich entweder noch spielen oder gespielt haben. Die Schotten und die kennen ihre Gegner, die werden die nicht unterschätzen. Und gleichzeitig wissen die Franzosen vielleicht nicht so viel über die Schotten, weil sie jetzt nicht so viel über Ziel schauen. Aber über die paar Franzosen, Star-Franzosen, die in Frankreich spielen oder gespielt haben, wie Finn Russell oder jetzt aktuell natürlich Ben White und Blair Kinghorn, nächste Saison dann auch Hugh Jones, aber die wissen halt von den Spielern, die in ihrer Liga spielen, so okay, die sind fucking gut.
Ja, das stimmt.
Also.
Ja, wen nehmen wir denn bei den Franzosen fürs Fantasy?
Also ich will bei den Franzosen, da bin ich beim Super Sub und weil die generell früh wechseln, dann finde ich Piatto Maubacca, finde ich da eine ganz starke Option, einfach weil meistens er und Marchand ähnlich viel Spielzeit bekommen, ja, aber vor allem in der Kombination mit Dupont noch mehr, vor allem Running Meters macht, der wird oft als erster Ballträger benutzt, kann natürlich auch seine Versuche legen, aber Piatto Maubacca wäre für mich einer, der von der Bank kommt. Und
Ja, ansonsten kannst du natürlich, also finde ich einen richtig guten Call, kannst du jeden nehmen. Vielleicht Jalibert, der wird auch was zeigen wollen gegen den vermeintlich besten Zehner der Welt oder Europas, wie auch immer, Finn Russell. Also
macht halt im Zehner-Vergleich immer ein bisschen weniger Punkte im Schnitt, weil er nicht kickt.
Das ist wohl wahr. Also, das ist absolut richtig. Da, also Tomar Ramos ist halt einfach eine sichere Bank. Der sammelt immer Punkte ein. Immer. So, jetzt kommen wir noch, ich habe jetzt noch genau 10 Minuten Zeit. Ja, dann mache ich nämlich in den Call, aber 10 Minuten sollten uns reichen. Italien gegen England. Also mein Gefühl sagt mir ja ganz klar wieder, es ist Zeit. Es ist an der Zeit für den ersten Sieg der Italiener ever gegen England. Sie haben fast ihre beste Mannschaft. Also klar, Caporto wieder verletzt raus, aber dafür kommt Pani rein. Diese Mannschaft ist absolut in Form und die englische Mannschaft ist mal wieder ganz schön durchgewechselt. Ich weiß gar nicht so richtig, was ich davon erwarten soll. Dafür haben wir ja auch dich. Deswegen leg mal los. Also wie schätzt du diese englische Mannschaft ein?
Also das sind alles Wechsel, die man, finde ich, verstehen kann. Also natürlich, du hast die verletzungsbedingten Wechsel jetzt vor allem auf Center und auf 9 mit Alex Mitchell, der raus ist. Aber auch, dass du einen Alex Coles reinnimmst, dass du die dritte Reihe wieder umstellst. Das sind alles Sachen, die hat man gesehen im Irland-Spiel, dass England von Start an nicht richtig drauf war. Dass du Jamie George jetzt anfangen lässt mit Ellis Genge und Joe Hayes für ein bisschen mehr Erfahrung und Leadership am Anfang auf dem Feld. Das sind alles Sachen, die absolut Sinn machen. Auch, dass ein Freddie Stewart es nicht mehr... also der seine Chance hatte und sie nicht genutzt hat und dass du den runternimmst. Aber so viele Wechsel auf einmal vor diesem Spiel, das hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich gedacht, wenn du vielleicht alle 3 Spiele, 3 von 3 gewonnen hättest jetzt und dann Italien hast, die 1 von 3 stehen und du denkst, ja gut, da bin ich sicher genug, dass ich jetzt rotieren kann, dann hätte ich vielleicht so viele Wechsel erwartet. Aber nicht, wenn du da hingehst und die ganze Welt eigentlich drauf hofft und bisschen auch damit errechnet, dass du dieses Spiel verlieren wirst. Aber trotzdem, das finde ich, dann spricht dann eher für die Entscheidungen, weil ich finde, es sind alles richtige Entscheidungen. Und wenn du darauf vertraust, dass sie dann trotzdem noch eingespielt genug sind, dann sind das die richtigen Sachen. Dass ein Henry Arundel raus ist, weil der auch das einfach auf dem Niveau nicht gebracht hat. Dass ein Caden Murley wieder reinkommt. Übrigens einer der größten Verluste für England. Und ich glaube, ich wirklich, die hätten komplett andere Six Nations gespielt, wenn sich Manifé über Busto nicht vor dem ersten Spiel von Pringen verletzt hätte. Das ist so ein Unterschied, macht er auf außen. Und den konnten sie ja nicht ersetzen. Jetzt ist Caden Murley auf der Position. Tommy Freeman rutscht wieder auf Center mit Roebuck auf außen. Bisschen stärker unter dem hohen Ball auch als die meisten anderen außen. Und Seb Atkinson startet auf 12. Da freue ich mich drauf. Der war im Sommer in Argentinien saustark, ist auch schon seit ein paar Jahren jetzt bei Gloucester brutal da auf der 12 und hat sich dann leider verletzt, sonst wäre der im Herbst sicher einer von denen gewesen, die mir gesagt hätten, wow, krass, was da England jetzt an neuen Spielern reinbekommt und Ojomo hat da dann die Chance bekommt, aber Seb Atkins mag ich im Sommer, der Mann, und der ist auch nochmal ein bisschen physischer, also der ist da, der ist ein richtig guter 12er und da freue ich mich drauf, den zu sehen mit Freeman zusammen, dann eine recht große Innenpaarung, die schon eher Crash laufen werden, glaube ich. Und natürlich verteidigen. Und damit reagierst du dann auf dieses brutale Mittelfeld, was Italien hat. Da muss man sagen, mittlerweile ist Gabisi, Menoncello und Brex ist halt absolute Weltklasse.
Ja.
Und da musst du schon eingespielt sein. Das heißt, Tommy Freeman wird auf jeden Fall getestet. Auf der 13 muss sich da schneller drehen, als er in den letzten Spielen geschafft hat. Muss allerdings auch nicht so eng stehen, weil du nicht mehr George Ford covern musst. Und Finn Smith kann selber übelst reinhämmern. Deswegen ist es ja schon stärker, glaube ich, was England jetzt aufs Feld bringen kann. Und spielentscheidend wird für mich sein, darfst auch gleich, spielentscheidend wird für mich sein, der Start. Wenn England einen schnellen Start hinlegt und dann einfach eine Führung verteidigen kann, managen kann, den Italienern das englische Spiel aufdrücken können, dann wird das für England ein ziemlich easy win, aber halt kein spektakuläres Spiel. Wenn Italien früh punkten kann, wie gegen Schottland oder so, dann wird es interessant, ob England mittlerweile einen Plan hat, auch mal ein Spiel zu drehen, nicht nur ein Ergebnis zu verteidigen, sondern auch mal wirklich was umzustellen und anzugreifen, weil das müssen sie dann zeigen. Das haben sie im letzten Spiel nicht geschafft.
Ja, also ich glaube ja immer an starke Antworten von englischen Mannschaften. Allerdings ist die zuletzt ja schon ausgeblieben. Glaube aber trotzdem, dass sie, ja, ich bin mal gespannt, so auch wie der Fokus der Engländer ist, weil ich glaube schon, dass sie vor allem das letzte Spiel attackieren wollen gegen Frankreich. Das ist einfach das Größte. Da wissen sie, wenn sie da gewinnen oder zumindest ein gutes, enges Spiel hinlegen, dann wird einiges vergessen, was schiefgelaufen ist die Wochen zuvor. Allerdings wäre es natürlich...
Aber nicht der historische erste
Niederlage. Ja, ich wollte gerade sagen, allerdings wäre es gefährlich, jetzt gegen Italien zu verlieren zum allerersten Mal und dann die dritte Niederlage hintereinander zu kassieren, nachdem du diese riesen Siegesserie da hattest. Also die haben so einen riesigen Druck und boah, ich bin echt gespannt. Also mir gefällt auch, obwohl ich ja in den letzten Wochen immer wieder Fürsprecher für George Ford war, weil der einfach wahnsinnig starke Leistungen geliefert hat, dass du da jetzt mit Finn Smith mal einen frischen Wind reinbringst, gefällt mir eigentlich ziemlich gut aus englischer Sicht. Aber ich finde das so ein bisschen wild, diese Anzahl an Wechseln. Das tut Mannschaften nicht immer unbedingt gut. Und wenn ich mir anschaue, was da bei Italien eben kommt, das ist so eine gefestigte Mannschaft mittlerweile, die einen ganz anderen Charakter hat als die letzten Jahre, die diese Siegermentalität mittlerweile drin hat, die einfach gefühlt mittlerweile so alles kann. Also die kann eben aufzocken, die kann aber jetzt auch teilweise einen kühlen Kopf bewahren. Er wird auch nochmal gelernt haben aus diesem Irland-Spiel, so zum Beispiel nicht diese 3 Punkte genommen haben zu haben da vor der Pause und so weiter und so fort. Deswegen glaube ich an einen italienischen Sieg und ich habe gestern mal aus Interesse bei den Buchmachern reingeschaut, so was für Quoten vergeben die. Hatte ich auch geschaut, Italien hatte natürlich Unterschied, sie haben in Dublin gespielt, jetzt spielen sie zu Hause, aber in Irland hatten sie eine Siegquote von 7,5. Das heißt, du hättest den 7,5-fachen Einsatz für dein Geld bekommen. Gegen England, England ist immer noch Topfavorit mit einer Quote von 1,3, aber Italien hat nur eine Quote von 3. Und das ist, glaube ich, schon historisch. Italien hatte noch nie so eine niedrige Quote in einem Rugby-Spiel gegen England. Noch nie. Weil einfach alle sehen,
entsprechend, was da passiert gut ist. Sollte ja die England-Quote sein.
1,3. Das sind beim Rugby sind die Quoten immer so ein bisschen anders, als man es vielleicht vom Fußball oder so kennt. Aber ich glaube tatsächlich, ich glaube jetzt nicht, dass die Italiener die Engländer überrennen werden. Auf gar keinen Fall. Ich glaube auch, also wie gesagt, wenn die Engländer das letzte Spiel gewonnen hätten, dann wäre es für die Italiener vielleicht noch ein Ticken leichter, weil eben bei England jetzt so viel Druck auf dem Kessel ist. Aber trotz alledem, trotz diesem ganzen Druck, glaube ich, dass diese italienische Mannschaft das holen kann. Also sie müssen halt, ich erwarte eine extreme Physis bei den Engländern. Das haben sie die letzten Jahre immer wieder gezeigt, dass sie gerade nach Niederlagen mit einer extremen Physis zurückschlagen können. Und die werden sie brauchen gegen Frankreich. Die müssen sie jetzt aufbauen und schon zeigen. Und da muss Italien gegenhalten. Das ist für mich auch so eine Frage eben der Start. Du hast ihn angesprochen. Da muss Italien gegenhalten können. Die ersten Minuten gegen die englische Härte. Wenn sie das schaffen, haben sie eine gute Siegchance. Wenn sie da von den Engländern dominiert werden, dann wird es sehr, sehr schwierig.
England darf halt nicht wieder in der ersten halben Stunde eine gelbe Karte für einen Back-to-Spieler bekommen. Weil das, ich glaube, das ist genau das, was in den letzten beiden Spielen ihnen so wehgetan hat. Und gegen Italien wäre das nicht einfacher.
Ja. Gut, so, ich muss jetzt tatsächlich weiter. Ich habe jetzt gleich einen Call, aber wir sind wunderbar durchgekommen mit den 4 Spielen, die es da gibt, live auf ProSieben Max am Wochenende. Dazu alle anderen Rec und U20 Six Nations bei Join.
Und einfach keine Fantasy-Spieler von Italien Ecker nehmen, dann seid ihr sicher.
Tatsächlich, ich weiß nicht, ob es könnte ein enges Spiel werden mit wenig Punkten, aber ja, da dürft ihr euch jetzt einfach selber was einfallen lassen.
Genau.
Danke fürs Zuschauen und Zuhören.